Ja, genau. Schön, dass wir jetzt alle was sehen. Wir versuchen gleich mal ein bisschen hin und her zu switchen, damit Sie zumindest auch ein bisschen von dem Open Layers 3 Vortrag von eben auch als Folie zu sehen bekommen. Marc, du kannst dir schon mal überlegen, was du zeigen möchtest, was das Wichtigste war. Genau. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was dazu erzählen, Open Layers 3 im Zusammenspiel mit AngularJS. AngularJS, was das ist, werde ich auch gleich erklären. Vielleicht kurz zu mir, wer hier vorne steht und mit Ihnen redet. Ich bin Dominik Helle, ich bin Gründer und Geschäftsführer oder Mitgründer und Geschäftsführer der Omniscale GmbH, KKG aus Oldenburg. Vielleicht kennen uns einige über MapProxy, ist halt eine Karten-Server-Software und sind halt viel im Bereich OpenStreetMap unterwegs. Impossum sagt Ihnen vielleicht auch was. Eigentlich wollte ich diese Folie zeigen und sagen, Sie haben ja letzte halbe Stunde alles gesehen und gehört. Da das jetzt aber nicht so ist, würde ich sagen, bauen wir noch mal einen kurzen Teil einfach ein, dass wir einfach sagen, okay, Marc Jansen zeigt Ihnen jetzt noch mal kurz ein paar schöne Folien und wir lassen am Ende quasi einfach ein paar Screenshots oder so weg und dann kriegen wir das alles hin.
Was ist da? Ne? Das sind die CSS-Animationen, die ich gestern einigen versprochen habe. Eigentlich möchte ich Ihnen nur zwei Dinge zeigen. Erstens, das ist sozusagen das allereinfachste Hallo-Welt-Beispiel, was man sich nur vorstellen kann mit Open Layers 3. Sie sehen, hier wird New OL Map gemacht, dann gibt man da im Grunde drei Konfigurationsoptionen rein, ein Target, also das Element auf der Webseite, in welche Sie reinrendern wollen, eine Menge an Layers, also der Kartenebenen, die Sie übereinander anzeigen wollen, und eine Konfiguration, die letztlich einstellt, ob Sie, also auf welchen Punkt der Erde Sie zentriert sind und in welcher Zoomstufe. Das sieht dann wie folgt aus. Wenn ich das ausführe quasi, sehen Sie, das ist jetzt irgendwo in Amerika. Führt dazu, dass Sie ohne wesentlich viel Code geschrieben zu haben, jetzt hier eine vollfunktionale Karte haben, die Sie navigieren können mit all den Dingen, die Sie so kennen. Sie können die anfassen und hinherziehen, Sie können zoomen per Doppelklick und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache, die ich zeigen wollte. Die andere Sache, die ich Ihnen gerne zeigen wollte, ist, Open Layers ist nicht nur sehr gut dafür geeignet, um sehr einfache Karten, relativ zügig sie zum Erfolgserlebnis zu bringen, sondern es ist auch wunderbar dazu geeignet, sich, und damit schließe ich quasi wunderbar die Brücke zu deinem Vortrag, auch in komplexe Geoportale beispielsweise aufzubauen. Hier sehen Sie die Swisstopo-Applikation, also die Applikation der Swisstopo. Und Sie sehen, da ist eine Karte im Hintergrund und hier ist sowas, was man, also so ein Layer-Switcher, sowas in der Art. Und Sie sehen, wenn ich hier nur mit der Maus drüber fahre, da unten geht es noch weiter, da sind noch viele andere Themen versteckt. Schauen Sie sich das ruhig mal an online, das ist online. Wenn ich nur drüber gehe, ändert sich direkt dieser Kartenhintergrund. Ich könnte jetzt diesen Layer selektieren, dann wäre er permanent da. Was ich Ihnen nur damit klar machen möchte, ist, erstens können Sie einfache Karten mit einer ansprechenden API sehr zügig erstellen und gleichzeitig ist Open Layers 3 so flexibel, dass Sie auch komplexe Anwendungen machen können und auch so eine Operation wie jetzt hier, das Hinzufügen eines Layers und das Rendern desgleichen, ist so billig, also in Computer Terms, wenn man so möchte, also das es geht so ohne größeren Aufwand für ihren Browser, dass Sie es machen können, wenn Sie mit der Maus über so eine Liste an Layern oder verfügbaren Layer machen können. Das heißt, es ist so performant, dass es sehr einfach hier für so einen schönen Effekt sorgt und gleichzeitig auch wunderbar zusammenspielt mit beispielsweise AngularJS. Das ist auch mit AngularJS gemacht worden.
Ja, ist doch ein traumhafter Übergang. Also für alle, die später gekommen sind, das war jetzt quasi der Open Layers 3 Vortrag. Sie haben quasi alles nochmal gesehen. Das heißt, wenn Sie jetzt in den letzten zwei Minuten aufgepasst haben, wissen Sie, was Open Layers ist, quasi die JavaScript-Bibliothek quasi, um Karten anzuzeigen. Der Titel heißt aber ja quasi Open Layers 3 im Zusammenspiel mit AngularJS. AngularJS, ich frage einfach mal so in die Runde, wem ist das überhaupt ein Begriff? Oh, okay, doch deutlich mehr, als ich erwartet hatte, muss ich gestehen. Egal, ich erkläre es trotzdem einfach nochmal, damit wir wirklich alle so ein bisschen mitnehmen. Also, wenn man in der Wikipedia zum Beispiel nachguckt, steht der Satz da ungefähr so, ich bin leicht verändert, AngularJS ist ein Framework, mit dem man HTML-Single-Page-Web-Anwendungen nach MVC-Muster erstellen kann. Wenn man jetzt von der Entwicklung sich damit noch nicht beschäftigt hat, ist so ein Satz, er schlägt einen erstmal so ein bisschen, ich erkläre den aber gleich und ich erkläre Ihnen auch, warum quasi AngularJS als Framework für Entwickler wirklich ein guter Punkt ist und einem das Leben an vielen Stellen leichter macht. Erstmal generell vorweg ein paar Fakten. AngularJS ist Open Source, also ist eine Open Source Software, ist im Jahr 2009 gestartet, ist auch ein sehr aktives Projekt. Es gibt ganze Konferenzen, die sich nur mit dem Thema Angular beschäftigen. Es hat eine große Community, die dahinter steht und auch große Firmen, die dahinter stehen. Also Google ist hier definitiv zu nennen, die AngularJS auch aktiv im Einsatz haben und auch sehr pushen und da auch viel Geld und Zeit investieren. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das überlasse ich jetzt jedem selber. Ist aber so, dass man das einfach wissen sollte, meiner Meinung nach. Generell ist es so, okay, wir haben jetzt gesagt, okay, AngularJS ist ein Framework, das macht irgendwas. Also Angular ist ein JavaScript-Framework. Man spricht AngularJS eigentlich immer nur als Angular an, also zumindest habe ich das so gelernt, dass man das JS irgendwann auch weglässt. Das ist einfach viel einfacher. Dieser Satz von eben beinhaltet ja, okay, Angular macht Single-Page-Anwendungen. Was sind Single-Page-Anwendungen eigentlich? Und zwar sind es einfach Anwendungen, die quasi aus einer einzigen Seite bestehen und die Daten dynamisch nachladen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf www.foskis.de gehen und da oben auf irgendeinen Link klicken, landen Sie quasi immer auf einer neuen Seite. Sehen Sie dadurch, die Seite wird auch quasi einmal kurz weiß. Und bei AngularJS ist es halt so, wenn Sie das verwenden, wenn Sie so eine Single-Page-Anwendung haben, lädt das quasi im Hintergrund genau die Daten nach, die Sie nur brauchen. Weitere Stärke von Angular, die man in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gut verwenden kann, ist das Routing. Das heißt, wenn Sie was in der URL drin stehen haben, ist Angular in der Lage, das quasi auseinanderzunehmen und für Sie quasi aufzubereiten und zu verarbeiten. Da sieht man auch nachher noch mal ein schönes Beispiel. Dann erklärt sich das vielleicht einfach. Dasselbe ist bei Erweiterung von HTML, habe ich das einfach mal genannt. Auch da werden wir nachher sehen, dass man quasi einfach HTML-Tags, die man so kennt, quasi durch Angular erweitern kann, dass man da halt mehr rauslesen kann, sag ich mal. Für Leute, die schon mal JavaScript entwickelt haben, das ist halt auch ganz schön. Man muss halt quasi so nicht auf den Komfort, sag ich mal, verzichten, wenn man zum Beispiel schon mal jQuery geschrieben hat. Angular beinhaltet jQuery Lite. Das ist quasi dieselbe Syntax, stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Oder halt auch Promises, dem wem das was sagt. Und eine Stärke von Angular, die man definitiv erwähnen sollte, ist die sehr gute Testbarkeit. Also Angular vom Modul her, vom Konzept her, ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass man einzelne Sachen testen kann. Was auch sehr schön ist und was ich auch erst überlegt habe, ob man das in so einem Live-Beispiel zeigt, das Problem ist, man kann irgendwie auch, wenn man schon sieht, man kann eine ganze Konferenz mit Angular filmen, man könnte auch hier noch eine Stunde über Angular reden, auch mit Live-Beispielen das zeigen, dann werden diese Stärken alle noch viel deutlicher. Da wir aber eigentlich ein bisschen auf diesen Kompromiss raus wollen, ganze quasi nur mal ein bisschen theoretisch. Eine Stärke von Angular ist so ein bidirektionales Data Binding, nennt sich das. Das heißt, Angular sorgt dafür, dass diese Synchronisation zwischen Elementen und zwischen Datenbank-View oder zwischen View an sich quasi von alleine passiert. In dem Beispiel hier jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt sich vorstellen, okay, meine View ist jetzt meine HTML-Seite und ich habe ein Input-Field, ich tippe da irgendwas ein, zum Beispiel Waschmaschine ausräumen, landet das quasi dann automatisch zum Beispiel unter dieser Liste und Angular nimmt mir als Entwickler halt die Arbeit ab, dass es da einzelne Elemente hinzufügen muss oder sonst was. Sieht man, glaube ich, gleich noch ein bisschen genauer an ein paar Kartenbeispielen. Auch eine Stärke von Angular, gerade wenn man an die Wiederverwendbarkeit von Code oder Komponenten denkt, sind halt Templates. Mit Templates kann ich halt sagen, okay, hier in meinem HTML befinden sich jetzt zum Beispiel LI-Elemente und wir sehen jetzt hier quasi oben schon das, was ich eben angesprochen habe mit HTML erweitern. Ich bin bei Angular zum Beispiel, bin ich in der Lage, dass ich da Sachen hinzufüge. Dieses ng-repeat zum Beispiel sorgt dafür, dass jetzt alle Labels ist jetzt zum Beispiel Variable, durchlaufen werden und der Name ausgegeben wird. Das ist so mein Code, den ich schreibe und im Endeffekt, was der Benutzer dann sieht, ist jetzt hier zum Beispiel unten einfach diese drei LIs und für mich als Entwickler ist es natürlich so, dass ich Sachen, die ich einmal brauche, in Templates auslagern kann und nicht immer alles doppelt schreiben muss. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Also das wird so eine wirklich ganz kurze Einführung in Angular. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen, dass wir diese beiden Dinge zusammen nutzen? Zum einen, wie sind wir auf Angular gekommen? Wir haben intern halt schon mal was mit AngularJS gemacht, unabhängig von Karten in der Firma. Das Ding ist, Sie haben auf der Folie davor gerade unten gesehen, dass es halt noch 1000 andere JavaScript-Frameworks gibt. die halt auch jetzt, die ich jetzt nicht unbedingt als schlechter einstufen würde, von Ember.js über React und wer auch immer, stehen auch immer große Firmen dahinter, React zum Beispiel, Facebook und so weiter. Da wir aber jetzt einfach mal Angular schon mal benutzt haben, haben wir uns gedacht, gut, nehmen wir das, brauchen wir nicht nochmal wieder was komplett Neues lernen. Und hatten halt ein Projekt, die Orca-App, die offene Regionalkarte, Mecklenburg-Vorpommern. Und da hatten wir eigentlich so ein paar Anforderungen, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir schon wirklich von Null anfangen und wir machen was mit Open Layers 3, dann wäre es eigentlich cool, wenn wir mal gucken, was wir mit Angular machen können, was wir da vielleicht, was wir entwickeln können, was wir vielleicht auch dann später nochmal benutzen können. Auf der einen Seite quasi ein klassisches Geoportal, sage ich mal, also jetzt nicht super umfangreich, aber halt schon so eine Layer-Auswahl, ein Permalink, ein Drucken von Kartenausschnitten. Und wir selbst haben uns halt in dem Zuge des Projekts dann auferlegt, okay, wir machen so, dass wir es wiederverwenden können. Das heißt, da ist dann die Idee geboren, diese beiden Sachen gemeinsam zu benutzen. Wir haben uns dann während der Entwicklung überlegt, beziehungsweise vor der Entwicklung überlegt, dass wir das Ganze so ein bisschen aufteilen. Einmal in eine Basisbibliothek und einmal quasi in projektspezifische Anpassungen. Dieses Anol Angular Open Layers steht in Anführungsstriche, weil es A, ein Arbeitstitel ist, weil der Name extrem unglücklich ist, B, weil Angular eigentlich mit NG abgekürzt wird. Da sah man ja auch gerade am NG-Repeat, deswegen das AN eigentlich totaler Unsinn ist. Das Ding ist, Namen zu finden ist sehr schwierig und da wir erstmal irgendwas machen wollten, haben wir uns darum nicht gekümmert. Namen kann man ändern, daran soll es nicht scheitern. Sprich, wir haben einmal hier diese Basisfunktionalität, die wir gemacht haben, die wir auch gleich sehen an Beispielen, da implementiert und projektspezifische Anpassungen extra rausgezogen für Sachen, die man im Normalfall, sage ich mal, vielleicht nicht braucht oder die jetzt sehr angepasst sind. Für die Leute, die Angular kennen, ein ganz, ganz kleiner Blick hinter die Kulissen. Also wir haben alle Funktionen, die wir gemacht haben, quasi in Modulen bereitgestellt, die dann quasi dementsprechend nachgeladen werden können. Wir haben die Direktiven quasi so gebaut, dass sie als Attribut angegeben werden im HTML und für die Verwendung von Diensten, zum Beispiel so einen Permalink haben wir Provider benutzt. Das Schöne ist, es ist ja Open Source, also wir haben es auch Open Source gestellt, kommt am Ende auch noch eine Folie, kann man sich angucken und wir sind auch mit einigen Entscheidungen so im Nachhinein noch nicht ganz zufrieden. Das Ding ist Work in Progress und von daher ist das alles mit Vorsicht zu genießen und wir sind da auch sehr froh, wenn da irgendwelche Anregungen kommen. Das, was Marc eben gezeigt hatte, mit einer einfachen Karte, haben wir uns auch mal gemacht. Haben wir gesagt, okay, das Ding ist, bei einer einfachen Karte hat man jetzt noch nicht den wirklichen Vorteil von Angular.js. Auf der anderen Seite kann man jetzt ganz gut zeigen, dass es sich dann doch irgendwie gar nicht so sehr unterscheidet. Auf der einen Seite muss ich, um meine Karte zu bekommen, natürlich erstmal einen Dienst konfigurieren. Das heißt, da spare ich mir jetzt zum Beispiel auch keine Schreibarbeit oder keine Konfigurationsarbeit, ob ich jetzt direkt ein Open Layers 3 Layer schreibe oder ob ich jetzt ein Layer mit Angular schreibe. In diesem Fall legen wir den ganz normal an. Ich muss angeben, was für ein Layer das ist. Ich muss angeben, was für ein Koordinatensystem das hat. Wenn ich das als WMS habe, ich muss angeben, wo meine Karte angezeigt werden soll. Da spare ich mir also aktuell nichts. Das ist aber auch, glaube ich, ganz normal, weil irgendwer muss die Karte ja wissen, wo sie sein soll und was sie anzeigen soll. Der HTML-Block dazu sieht dann allerdings zum Beispiel so aus. Das heißt, hier wird einfach gesagt, okay, hier in meinem Div, da zeigt mir meine Karte an, die ich eben in meinem Konfigurationsblock geschrieben habe. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ganz schön, wenn Sie sich jetzt eine komplexe Anwendung vorstellen und da guckt jemand von extern drauf. Wenn Sie sich jetzt eine Anwendung angucken, die Sie jetzt mit jQuery schreiben, wo Sie sich irgendwelche DOM-Elemente über Klassen, über IDs holen oder so, weiß keiner wirklich, wofür die da sind. Hier sehen Sie direkt, okay, dieses Div ist jetzt für meine Karte. Sie könnten das sogar auch anders schreiben, Sie könnten auch das Div komplett weglassen und das als eigenes HTML-Element schreiben. Sprich, wenn Sie zum Beispiel schreiben, jetzt benutzen wir diese tolle Tafel doch einfach mal, wenn Sie zum Beispiel einfach schreiben, A0, Map und dann machen Sie es wieder zu. Ja, wie man das halt aus HTML so kennt, wie Sie das Div halt machen, könnten Sie das halt so auch machen. Und direkt wissen Sie, okay, da ist jetzt meine Angular-Karte und ich sehe halt direkt, was da passiert. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für eine Karte, sondern natürlich auch für andere Control-Elemente, die wir jetzt zum Beispiel einfach mal testweise als Wrapper, sag ich mal, für Open Layers implementiert haben. Das heißt, Sie können einfach sagen, ohne Konfigurationsaufwand, okay, ich würde gerne innerhalb der Karte zum Beispiel meine Mausposition anzeigen oder meine Scaleline. Im Hintergrund wird nichts anderes gemacht, als eigentlich 1:1 diese Open Layers 3 Control zu nehmen und dann quasi auszuführen. Nur Sie brauchen sich quasi nicht drum zu kümmern, im besten Fall. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ja dann quasi irgendwie nur so ein Wrapper um Open Layers, aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht, kann ich auch mit Open Layers 3 direkt schreiben. Spricht auch nichts gegen. Wann es natürlich sehr, sehr interessant wird, ist, wenn Sie zum Beispiel eigene Module schreiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Permalink haben. Permalink wird, denke ich mal, jedem Begriff sein. Das heißt, wenn Sie per E-Mail oder so oder per Chat-Client Ihrem Mitarbeiter, Ihrem Kollegen einen Link schicken möchten, können Sie jetzt einfach sagen, okay, hier ist mein Permalink und die Seite springt genau an den Punkt, in den Zoom-Level auf der Karte, die Sie ausgewählt haben. Ich kann durch Angular sehr einfach, sag ich mal, Open Layers 3 dazu bringen, dass er genau das tut. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Permalink-Service geschrieben, der auch in dieser Bibliothek in Annual zur Verfügung steht, mit dem Sie genau das machen können. Das heißt, Sie brauchen sich eigentlich nicht drum zu kümmern, wie das Ganze funktioniert, sondern quasi können einfach über dieses Run-Element hier diesen Service aufrufen. Dann, was natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist sowas in so Grafikelemente, sprich jede Anwendung braucht zum Beispiel mal einen Layer-Switcher, oder nicht jede, aber oft ist das so, und Layer-Switcher und generell solche Elemente sind sehr, sehr stark abhängig vom Design. Das heißt, es ist immer sehr stark abhängig von, was wollen Sie mit Ihrer Karte überhaupt machen, wo wird hier eingebunden, muss das Ding aus, muss das Ding innen, brauchen Sie das als Baum? Und das ist sehr, sehr komplex. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, in unserer Bibliothek machen wir so eine Art Basis-Layer-Switcher, aber wir machen das Ganze über Templates. Das heißt, das Layout, wie das ganze Ding aussehen soll, können Sie quasi auch über so ein Template, über so ein HTML-Template anpassen. Das ist halt wirklich eine Stärke von Angular, dass Sie sagen können, okay, hier, dieses Template überschreibe ich jetzt zum Beispiel. Ich möchte das quasi anders machen. Hier sehen wir zum Beispiel auch nochmal so einen Vorteil von so einem ng-repeat in Zeile 4 in dem oberen Block. Da werden halt zum Beispiel alle Background-Layer einfach durchgegangen und dann werden dafür einzelne Input-Elemente gemacht. Das Ganze haben wir jetzt natürlich auch nochmal für dieses Projekt kundenspezifisch angepasst. Am Ende ist dann sowas rausgekommen. Ist nicht ganz so komplex wie das Swistopo-Portal. Was wir hier aber auch sehen, dass wir rechts zum Beispiel so einen Layer-Baum haben. Wir haben dafür dann einmal das ist Bibliothek quasi weiterentwickelt, haben sie teilweise angepasst, haben Angular UI benutzt für Links für diese Tabs zum Beispiel. Das ist Bootstrap UI-Aufsatz, eben das, was sagt. Und haben halt noch weitere Komponenten installiert. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit der Zeit gucken, damit wir ein bisschen aufholen. Zum einen haben wir dann ein Layer Tree entwickelt. Ein Layer Tree im Sinne von, dass man wirklich so einen Baum aufmachen kann. Die Frage ist dann natürlich, warum haben wir den jetzt da in dieses Projekt gemacht und nicht quasi in diese allgemeine Bibliothek? Grund ist hier, das Ganze wird aus einem GeoJSON geladen zum Beispiel. Wenn man sich das jetzt anguckt, das ist doch sehr spezifisch und ich glaube nicht, dass jemand von Ihnen nochmal genau so ein Projekt machen wird, dem Sie genau so ein GeoJSON schreiben, damit so ein Layerbaum verwendet werden kann. Auf der anderen Seite kann man sich das natürlich auch angucken, gucken, was da gemacht wurde und dann für sich anpassen. Was halt auch noch ein sehr gutes bei Angular ist diese Interaktion untereinander. Sprich, wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, POIs anzuzeigen. Das heißt, ich klicke rechts auf das POI und Angular weiß quasi in dem Fall, wo ich da drauf geklickt habe, welches POI es ist und kann dafür sorgen, dass es links, ich weiß nicht, ob man von den Farben her sieht, quasi dann gelb gehighlightet dargestellt wird. Andersrum aber genauso. Ich kann mit Angular der Anwendung sehr, sehr leicht als Entwickler beibringen. Wenn du links draufklickst, highlighte mir rechts zum Beispiel meinen Marker. Das sind halt alles Sachen, die wirken relativ einfach, aber die machen es halt spätestens dann, wenn ich es halt entwickeln muss, mit Angular deutlich einfacher, weil ich mich halt um viele Dinge, die ich halt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur jQuery benutze, einfach nicht mehr kümmern muss. Weiteres Ding ist Druck von Karten. Wir sehen hier links zum Beispiel, dass wir hier so ein Formular haben, wo ich dann irgendwelche Millimeter, A4 und so weiter eingeben kann. Dadurch, dass das Ganze mit Angular ist, habe ich halt die Möglichkeit, auch eine Formvalidierung zu benutzen. Das heißt, ich kann sagen, okay, dieses Feld ist required, dieses muss der Benutzer auf jeden Fall eingeben, sonst funktioniert dieser Button darunter nicht. Das können Sie mit jQuery auch, aber mit Angular schreiben Sie einfach in den HTML-Tag required rein und das Ganze funktioniert. Das ist mal ganz salopp gesagt, also ein, zwei Sachen müssen Sie noch machen, aber es nimmt einem halt schon sehr viel Arbeit ab, was das Ganze angeht. Wir als Entwickler hatten wirklich Spaß bei dem, beim Verwenden quasi von Angular und OpenLayers 3. Und man merkt auch gerade, wenn man so Templates hat und dieses Data-Binding, wenn sich das wirklich in beide Richtungen ändert, dass man halt auch sich auf andere Sachen konzentrieren kann, anstatt auf, sag ich mal, jetzt so sagen, ja, funktioniert das denn jetzt auch wirklich? Und das funktioniert dann halt auch. Und Angular sorgt dann dafür, dass man es funktioniert, wenn man sauber programmiert. Und was man auch sehr, sehr gut sieht, wenn man jetzt jemandem Dritten die Anwendung gibt und ihn reingucken lässt, diese Wiederverwendbarkeit, diese Lesbarkeit vom Code wird deutlich gefördert, weil mit einem Blick sieht man halt in dieser HTML-Seite, was da gemacht wird, wofür welches Element ist, und das hat halt wirklich deutliche Vorteile. Das, was wir gemacht haben, haben wir natürlich auch veröffentlicht, und das steht auf GitHub. Wie gesagt, also das Ding ist zwar, also diese Orca-App ist natürlich jetzt produktiv, die ist live, aber diese Basisentwicklung, dieses Anul, wie es aktuell noch heißt, das ist halt, sag ich mal, Work in Progress. Und wir würden uns freuen, wenn wir da auch Feedback bekommen, wenn da jemand Lust drauf hat, das irgendwie weiterzuentwickeln mit uns zusammen. Wir wissen auch selber noch nicht, wie wir damit weitermachen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt in Anspruch haben und sagen, hey, das ist jetzt ein tolles Open-Source-Projekt. Das ist aktuell quasi nur der Code und Dokumentation. Und wir müssen halt auch mal selber gucken, wo wir das Ganze quasi mal hintreiben. Es macht halt sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Also jeder, der mit Angular gearbeitet hat, dem wird das quasi auffallen, oder auch mit anderen JavaScript-Frameworks, unabhängig davon. Das ist halt wirklich, man kann sich irgendwie auf das Wesentliche konzentrieren. Und genau, von daher, ich hoffe, wir haben das ein bisschen wieder eingeholt. Und falls Fragen sind, können Sie sich gerne jetzt an mich wenden oder sonst auch im Laufe des Tages.
Und ich danke Ihnen. Zeit noch für Fragen?
I looked at it last week, not before we developed this one, yeah. Okay. Because the Swiss Topo portal is also in Angular, so that's, yeah.
Wie würdest du denn die Lernkurve oder die Einstiegshürde aus deiner Sicht beschreiben?
Bei Angular generell? Also ich glaube, wenn man JavaScript und HTML und CSS beherrscht, ist der Einstieg sehr einfach. Weil es gibt halt, also es gibt zum einen gibt es tausende, ich würde fast Millionen Tutorials und Videos im Internet, mit denen man Angular lernen kann. Davon sind sicherlich mehr als ein Dutzend sehr, sehr gut, die auch zum größten Teil frei verfügbar sind. Und ich glaube, dass der Einstieg schon... Man muss sich halt dafür begeistern können, aber ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, wenn man die ersten Beispiele auch mit Angular sieht, ohne Karte, dann kann man sich da recht schnell für begeistern, und ich glaube, man kann es recht schnell lernen. Das Ding ist halt, dass man, bis das halt zum Beispiel eine richtige Geobibliothek ist oder sonstiges, das ist halt sehr, sehr viel Arbeit, das dauert noch sehr, sehr lange, und ob es da wirklich jeweils so kommt, keine Ahnung. Das ist die Bibliothek von Camp2Camp zum Beispiel, macht fast genau das Gleiche. Also auch so ein Permalink-Service haben wir gesehen, oder hatte ich gesehen. Und hätte ich das vorher gesehen, hätte ich mir gespart. Hätte ich das genommen. Und aber es ist auf jeden Fall ja auch ein interessanter Punkt, dass 2-5 Monate unabhängig davon quasi das für sich entdecken und so ein bisschen verheiraten. Von daher.
Wie heißt die Bibliothek, die du gerade erwähnt hast?
Bitte?
Die Bibliothek, die du gerade erwähnt hast, die andere, wie heißt denn die?
Von Camp2Camp? NGGU.
Okay. Hast du dir auch mal Azimut.js angeschaut? Das ist ja wohl auch irgendwie so eine OpenLayers-Leaflet auf AngularJS-Adapter.
Nee, habe ich nicht.
Okay.
Wie verhält Angular zu Bootstrap? Wie ist das?
Ja, also wir benutzen hier auch überall eigentlich Bootstrap quasi. Es gibt für dieses Bootstrap UI, also für die JavaScript-Komponenten, gibt es Angular UI, die quasi dann diese Bootstrap JavaScript-Sachen in Angular, sag ich mal, verfügbar macht. Also die Unterstützung ist sehr, sehr gut.
Ich habe eine Frage: Wie groß oder wie aufwendig ist diese Angular OpenLayers Integrationsschicht? Also zum Beispiel, wenn OpenLayers 3 sich weiterentwickelt, es kommen neue Controls, muss man dann ständig sozusagen nachziehen, neue Wrappers bauen, sodass in Angular funktioniert, oder ist das nicht notwendig?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Also wenn die API, sag ich mal, gleich bleibt, dann wird es weiterhin funktionieren. Wenn da natürlich große Änderungen in der API bei OpenLayer sind, dann müsste man es im Zweifel auch anpassen. Man kann allerdings auch in dem Angular-Block könnten Sie auch einfach quasi direkt OpenLayers-Controls definieren und die einfach der Karte hinzufügen. Also das wird auch keinem wehtun. Also das wird Angular auch unterstützen.
Also vielleicht noch dazu, ich denke, OpenLayers wird da schon sich an diesen entsprechenden API-Vertrag halten. Was viel größere, oder wo ich zum Beispiel mir Sorgen machen würde, wäre Angular 2, was ja irgendwann jetzt bald hoffentlich kommt. Und alle Leute wollen das haben und es wird halt komplett anders sein, soweit ich das verstehe. Das heißt, da müsste man vermutlich viel eher nacharbeiten, jetzt wenn man jetzt so einen Wrapper sich anschaut. So stelle ich es mir vor, ne? Ja.
Also Angular 2, das, was ich gelesen habe, also es gibt erst Alpha-Releases davon und das ist schon eine massive Weiterentwicklung und die ändern halt auch sehr viel. Ich meine, ist halt auch im Punkt von 1.3 zu 2, da darf man das auch mal ruhig tun. Die haben es ja auch komplett quasi dann refactored. Da muss man sicherlich gucken. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt das ultimative Heilmittel, diese Bibliothek zu benutzen oder so. Aber was ich finde, man sollte auf dem Schirm haben, und das hatten wir, glaube ich, vor 3-4 Jahren noch nicht, dass es diese JavaScript-Frameworks gibt und man die auch vernünftig mit Karten, sage ich mal, verwenden kann. Also JavaScript-Frameworks im Sinne von sowas wie Angular oder React, nicht sowas wie XJS. Aber da hören wir ja gleich noch was zu. Und ich glaube einfach, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist, um diese Kartenwelt voranzubringen und auch sehr, sehr komplexe, gute Anwendungen zu schreiben. Also diese Swiss-Topo-Anwendung zum Beispiel, die kann ich jedem nur ans Herz legen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Das macht auch wirklich Spaß, die als Benutzer zu benutzen.
Wir müssen jetzt hier langsam abbrechen.
Ja, gerne.
Weitere Fragen kann man Dominik auch noch unten am Stand stellen. Es gibt jetzt Zeit zum Wechseln und nochmal besten Dank, Dominik Helle.